Sportradio 360, die Big Show 489 geht in die Endphase und wir sprechen noch einmal über Tennis. Ich habe schon angekündigt, wir werden ein kleines bisschen über Roger Federer sprechen und tun das zum einen mit Sebastian Kaiser, der jetzt zu Hause angekommen ist, und wir tun das mit Paul Häuser. Servus, Paul.
Servus, hier sei ich.
Ja, drüber. Wir versuchen das. Es geht los in Delray Beach, es geht los in Abu Dhabi für die Frauen und es geht los in Antalya für die Männer. Da werden wir mal schauen, also die Teilnehmerfelder lesen sich ja einigermaßen gut. Paul, gibt schon so etwas wie Vorfreude bei dir auf die neue Saison? Es sind ja nur noch ein paar Tage, nämlich am Wochenende soll es eigentlich, beziehungsweise Anfang kommender Woche soll die Tennissaison 2021 starten.
Ja, auf jeden Fall. Große Vorfreude, das wird sehr spannend, aber natürlich auch eine gewisse Skepsis, die da mit dabei ist, weil wenn man jetzt sieht, ja, wie ist die Virussituation, vor allem in Australien, wo sie die Zahlen so niedrig gehalten haben, wenn da jetzt, was macht Australien, was macht vor allem dann der Bundesstaat Victoria, wenn da die Zahlen wieder hochgehen? Die haben ja bis jetzt dann immer, sobald ein kleines Feuer aufgetreten ist, haben sie sofort ausgetreten mit einem knallhart Lockdown wieder. Was bedeutet das für die Australian Open, für den ATP Cup, wenn dort wieder jetzt vermehrt Fälle auftreten? Also da bin ich schon noch ein bisschen vorsichtig. Hoffe natürlich, dass die Turniere mit dem Hygienekonzept, das ja sehr, sehr gut austariert wirkt, eigentlich, dass das alles gut über die Bühne geht. Ja, und dass wir dann auch einen vernünftigen Kalender zusammenbekommen, der funktioniert hoffentlich.
Ja, der vernünftige Kalender. Sebastian sieht jetzt schon vor, dass Indian Wells nicht stattfindet zum geplanten Zeitpunkt. Das ist Miami jetzt mal im ersten Vierteljahr bestätigt als letztes Turnier. Bei den Australian Open, Sebastian, hat man sich darauf geeinigt, was vielleicht eine schlaue Entscheidung war, die Qualifikation in Dubai auszutragen und dann wirklich nur jene Leute nach Australien zu lassen, die sich tatsächlich qualifizieren. Für dich nachvollziehbar?
Ja, vor allem aus Sicht der Sportler nachvollziehbar, weil wenn du nach Australien kommst, das betrifft uns ja auch, wenn wir hinfahren würden, muss man 14 Tage in Quarantäne. Wir in ein Hotelzimmer, die Sportler in ein Resort, wo sie zwar am Tag 5 Stunden raus dürfen zum Trainieren, was natürlich eine großartige Verbesserung uns gegenüber wäre, weil wir müssten wirklich 14 Tage in einem Hotelzimmer bleiben und fliegen deswegen alle nicht dahin. Aber das ist natürlich so gut für die Jungs und Mädels, weil die sich dann natürlich in Dubai frei bewegen können. Ich war ja selber gerade erst in Dubai. Also da sind die Bars offen, da sind die Restaurants offen, da sind die Geschäfte alle offen. Da ist super Wetter, man kann toll trainieren. Ich habe da auch welche beim Training gesehen. Es gab da auch schon im Dezember ein paar kleinere Turniere für Frauen. Also das ist so jetzt in den letzten Wochen der Tennis-Hotspot gewesen, wenn man das verfolgt in Social Media. Da sind viele Mädels und Jungs da, die dort halt ihr Trainingscamp aufgeschlagen haben. Muratoglu hat dort einen Ableger seiner Akademie. Also eine bessere Entscheidung, sag ich, hätte es gar nicht geben können, als dass die jetzt die Qualifikation da in Dubai spielen. Das ist super.
Also mir hat Jürgen Hasen...
Eine kleine Frage an Sebastian. Wann warst du dort in Dubai und hast du einen Roger Federer erspielen können?
Nein, habe ich nicht. Ich war jetzt vor 2 Wochen da und bin vor 2 Wochen wiedergekommen. Aber Potapova war da, Pavlyuchenkova war da, mein Liebling Kiki Mladenovic war da, Kostyuk ist da. Also da sind so viele da, bei den Frauen die halbe Weltspitze oder die zweite Reihe zumindest hinter den Top Ten, und bei den Männern sind auch einige da. Also die Bedingungen sind top. Du hast dort oder die Resorts, wo die trainiert haben, liegen größtenteils genau am Wasser, sodass die praktisch dann nachmittags sofort am Strand stehen, wenn sie aus ihrem Hotelzimmer fallen. Also sensationelle Bedingungen, besser geht's nicht.
Ich glaube, ich habe auch Bianca Andreescu zumindest auf Social Media gesehen, die ja das gesamte Jahr 2020 kein einziges Wettkampfspiel bestritten hat und trotzdem als Nummer 5 der WTA-Weltrangliste überwintert hat, was schon mal absolut kurios ist. Und zu Australien, vielleicht ist es für die Sportler gut, Sebastian, weil du es erwähnst, mir hat Jürgen Hasenkopf, unser gemeinsamer Freund, hat mir mal geschrieben, wie das aussehen würde. Der Flug nach Australien würde 5.000 Euro kosten und die, die Quarantäne dann nochmal 3.000 Euro dazu, die er natürlich selbst bezahlen muss. Und die muss er...
3.000 Euro, darin enthalten sind halt das Hotelzimmer plus drei Mahlzeiten am Tag. Mhm. Und auf eigene Kosten kannst du dir aber natürlich, wenn du jetzt irgendwelche Sachen aus dem Supermarkt brauchst, die kannst du dir auch bestellen, aber eben dann auf eigene Kosten. Aber in diesen 1.900 Euro, habe ich ausgerechnet, sind drin die Hotel, die Zimmermiete und dass dreimal am Tag gegessen wird. Aber du darfst eben niemanden in deinem Hotel empfangen. Also du bist wirklich 2 Wochen komplett alleine auf 20 Quadratmetern. Und das, ich weiß nicht, wer sich das zumutet.
Naja, vor allen Dingen, wenn du freiberuflicher Fotograf bist, so wie der Jürgen, der muss ja seine Fotos verkaufen, der muss das erstmal diese dann 7.000 Euro selbst auslegen. Also das ist natürlich nicht darstellbar. Ja, die Sprache ist gekommen, Paul, auf Roger Federer, der nicht nach Australien fliegen wird, offiziell, weil er noch nicht ready ist, was seine Knie wieder angeht. Ich habe natürlich als großer Federisti nach wie vor die Hoffnung, dass es hauptsächlich deshalb ist, weil er sich eben genau das nicht antun möchte. 5 Stunden Freigang hin oder her. Also 5 Stunden Freigang ist eh schon. Eigentlich ist es überragend, wenn man sich überlegt, du gehst um 10 aus dem Haus, bist um 3 wieder zu Hause. Das ist halb so wild, als wenn du wirklich 24 Stunden dort eingekerkert bist. Aber wenn man so ein bisschen die Kommentare liest, ich weiß nicht, Paul, ob du es gelesen hast, Simon Herrig hat auch was drüber geschrieben, unser Schweizer Kollege, der sehr, sehr gut tief im Thema drinnen ist, im Federer-Thema, der eben auch sinngemäß sagt, naja, für Federer geht es nur noch darum, einen guten Abschluss zu finden für sich selbst, dass er erhobenen Hauptes rausgeht. Und das wäre eben dann meinetwegen Wimbledon, Tokio und US Open. Ich sage immer noch Basel, vielleicht Laver Cup. Aber Paul, deine Glaskugel ist in dieser Hinsicht hoffentlich ein kleines bisschen klarer als meine.
Ja, ich habe den Artikel auch gelesen von Simon Herring. Ja, sehr gute Analyse. Ich glaube, also klar, dass der große Punkt war jetzt für Australien sicherlich auch, dass Federer nicht mit seiner Familie dann da mit dieser großen Entourage anreisen kann wie sonst. Das braucht er, glaube ich, auch, um sich zu 100% bei so einem Grand Slam wohlzufühlen. Und vielleicht noch wichtiger, er wird es gespürt haben, er kann dieses Turnier nicht gewinnen. Dass er da noch nicht so weit ist, dass er jetzt wie damals 2017 nach einem halben Jahr Pause, nach diesem Wimbledon-Halbfinale war es ja gegen Raonic, wo er sich hingelegt hat und dann nochmal Knieprobleme hatte, als er dann zurückkommt und die Australian Open sofort gewinnt. Also das hat er gespürt, 2021 kann er das nicht schaffen, nicht in dieser Form. Ich glaube aber auch, er hat noch einen drin. Und die Chance, natürlich ist die in Wimbledon am größten, wenn er sich gezielt auf die Rasensaison vorbereitet. Jetzt ist wirklich die Frage, was braucht er, um vorher so richtig in Schwung zu kommen? Es wird ja spekuliert, spielt er vielleicht sogar Rotterdam? Spielt er in Dubai? Da gibt es ja, glaube ich, auch einen Vertrag sogar. Also das sind dann die Überlegungen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass oder Miami, dass er in Miami vielleicht zurückkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Pause vielleicht sogar noch ein bisschen verlängert wird und er dann wirklich gezielt entweder er spielt ein Sandplatzturnier. Das ist dann aber auch die Frage, ob das dann wirklich Sinn macht. Oder er kommt ganz gezielt zur Rasensaison und dann aber topfit zurück. Ja, und dann gibt es vielleicht hoffentlich das letzte Hurra in Tokio. Tokio ist ja auch noch ein ganz großes Fragezeichen. Da ist Sebastian, glaube ich, noch besser im Thema. Und ich hoffe schon auch irgendwie, dass er, wenn er spürt, er hat jetzt dieses Comeback gut hinbekommen, dass er vielleicht sogar sagt, hey, 2022, dann vielleicht auch wieder mit mehr Zuschauern, wieder richtiges Tennis, so wie er sich das wünscht, die große Bühne 2022 Wimbledon, warum nicht als krönender Abschluss das nochmal spielen und auch um den Sieg mitspielen. Das würde ich ihm schon zutrauen, dass er nicht in diesem Jahr Schluss macht, sondern nächstes Jahr Wimbledon.
Ja, nur die Idee, Sebastian, Halle, Stuttgart oder es ist Stuttgart vor Halle, ja genau, Stuttgart, Halle und dann Wimbledon, wirklich auf Rasen zurückzukommen, nur auf Rasen zurückzukommen, würde auf der einen Seite Sinn machen, aber ich kann es mir schwer vorstellen, ehrlicherweise. Dann hätte er 15 Monate Pause gemacht. Das wäre natürlich enorm viel. Wie siehst du die ganze Gemengelage?
Ja, es würde darauf hinauslaufen. Also da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also er wird jetzt nicht im Februar einsteigen auf Hartplatz und dann irgendwie nach den Australian Open die Asiensaison oder was eben dann, wo überhaupt noch gespielt werden kann, dass er da zurückkommt, das glaube ich auch nicht. Ich finde das jetzt nicht weiter tragisch. Er muss halt warten, bis er wieder topfit ist nach seiner Auffassung und wann es auch wieder Spaß macht, das kann er sich leisten zu sagen, ich spiele dann, wann es mir wieder Spaß macht und mir macht Spaß, wenn meine Familie dabei ist, wenn wir keine Quarantäne haben und wenn ein Belag kommt, der mir gut tut, wenn ich in Form bin und so lange wird er warten, der hat doch keine Not. Also ich finde das vollkommen richtig, was er macht. Und kann das auch vollkommen nachvollziehen, dass er sich die Qual, jetzt da nach Australien zu fahren, nicht antut unter den gegebenen Voraussetzungen. Und er nagt ja nicht am Hungertuch, also er muss ja nicht spielen. Und deswegen glaube ich, dass das für ihn, für seinen Körper auch die beste Lösung ist, zu sagen, ich komme zurück auf einen Belag, auf dem ich mich wohlfühle oder sogar am wohlsten fühle. Und dann schauen wir mal, wenn Wimbledon vorbei ist und die Hartplatzsaison wieder losgeht, wie es eben dann ist. Vielleicht sagt er dann auch, wenn die Welt immer noch in Scherben liegt, nö, dann höre ich halt auf jetzt mit Tennis spielen und fange im Januar 2022 wieder an, wenn es dann eben die Welt wieder in dem normalen, ja, unter den normalen Bedingungen gibt, ohne Corona. Das kann ich mir vorstellen, weil was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass er aufhören wird ohne Zuschauer. Das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Dazu ist er zu bedeutend, dazu hat er zu viel fürs Tennis getan. Also da weigere ich mich auch irgendwie daran zu glauben. Roger Federer wird mit Zuschauern aufhören, wie es gerade schon gesagt wurde, vielleicht eben dann 2022 mit Wimbledon. Und da ist dann auch egal, ob er in der zweiten Runde rausfliegt oder ob er das Ding gewinnt. Er wird einen gigantischen Abschluss nach seinem letzten Spiel haben. Das kann ich mir vorstellen. Aber es müssen Zuschauer da sein und nicht nur leere Ränge.
Also das ist natürlich, Paul, ich merke schon, du setzt an, aber das wird A, die große Frage sein, wie machen sie es dann wirklich in Australien? Weil Craig Tiley hat ja gesagt, eigentlich haben sie diese drei Zonen, wie es ja bei den French Open auch geplant war, ursprünglich 2020. Am Ende waren es nur noch 1000 Zuschauer insgesamt im Stadion. Ich habe auch gelesen, dass die L'Equipe, was glaube ich, vor ein paar Tagen schon gesagt hat, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die French Open 2021 ohne Zuschauer wieder stattfinden, dann zwar zum geplanten Zeitpunkt, aber ohne Zuschauer. Wimbledon werden wir sehen. Paul, wolltest du zu dieser Thematik noch, ich habe irgendwie gespürt im Hinterkopf, du möchtest noch mal ansetzen.
Nee, eigentlich alles gesagt. Aber genauso sehe ich es auch wie Sebastian. Federer braucht den Abschluss dann auch mit Publikum. Das hat der Tennissport verdient, das hat Federer verdient, das haben wir uns alle verdient. Das wünschen sich auch, ich glaube, das wünschen sich auch die Nadal- und Djokovic-Fans. Und natürlich wünscht man sich, dass er dann auch noch so kompetitiv ist, also dass er so fit ist, dass er wirklich auch in Wimbledon nochmal um einen Turniersieg spielen kann. Weil es, ja, ich fürchte, er wird nicht mehr noch einen Grand Slam-Titel gewinnen können. Aber egal, wenn er vielleicht noch zwei, drei große Matches dann Wimbledon drin hat und ja, zumindest da eine Rolle spielt, ja, das muss drin sein. Und das traut man ihm natürlich auch mit 40 und dann fast, also nächstes Jahr wäre er dann fast 41, das traut man ihm dann auch noch zu. Also auf Rasen auf jeden Fall. Aber ich glaube, Grand Slam-Titel nicht. Und dann, klar, in dieser Federer-Erzählung wird natürlich das Wimbledon-Turnier im Jahr 2019, das wird dann leider auch natürlich eine große Rolle spielen. Das wird irgendwie hängen bleiben, diese zwei Matchbälle gegen Djokovic
Ja, die
im Wimbledon-Finale. Aber gut,
Schmerzen immer noch.
es ist leider so. Das wird leider, dieser Schmerz wird bleiben.
Ja, der wird
Egal.
bleiben. Und das Problem bei den Männern ist natürlich im Gegensatz zu den Frauen, dass sich dort das Tableau nie so aufmacht, wie es zum Beispiel bei den French Open der Fall war, wo Iga Swiatek dann plötzlich durchgerauscht ist. Bei den Männern kann man einfach darauf tippen, dass Djokovic oder Nadal, wenn er sich nicht gerade selbst rausschießt, der Djokovic, aber dass die beiden immer in den späten Phasen noch dabei sind. Sebastian, nenn mir irgendeinen Spieler, auf den du im kommenden Jahr besonders gespannt bist. Kann auch gerne eine Spielerin sein, aber wessen Entwicklung, was wirst du mit größter Freude und Interesse im Jahr 2021, wen wirst du beobachten?
Ich beobachte ja immer generell alle, also ich lasse das ja auf mich zukommen und bin da relativ entspannt. Also was mich interessiert ist, ob Thiem das Niveau hält und ob Zverev nun tatsächlich seinen ersten Grand Slam, sein erstes Grand Slam-Turnier gewinnt. Das wird spannend sein. Und dann gucke ich mal, was mich interessiert, wann denn die Sportkameradin Kerber wieder mal zum Schläger greift und wie es dann bei ihr aussieht. Sie hat ja jetzt im Januar auch Geburtstag und wird 33, also ist ja auch nicht mehr so ganz taufrisch. Da muss man mal abwarten, wie das wird, ob der Körper dann auch mitmacht. Und was interessiert mich noch? Was interessiert mich noch? Ja, wie jetzt eben die, die jetzt 2020 gerockt haben, wie meine Freundin Sonja Kenin, wie die diese Pause überstanden haben, ob sie die Form wieder aufnehmen kann, ob das wie bei den meisten anderen in den letzten 3-4 Jahren beiden Frauen, wie du es gerade schon mit Zverev angesprochen hattest, ob das bei ihr auch eine Eintagsfliege war, wenngleich sie ja auch schon ein zweites Grand Slam-Finale erreicht hatte, oder ob das auch wie bei den meisten anderen von Osaka mal abgesehen eine Eintagsfliege war mit einem Grand Slam-Sieg. Ich hoffe nicht und hoffe, dass sie da weiter marschieren wird. Und dann bin ich mal gespannt, ob es eben die, die jetzt schon ganz, ganz lange nach Grand Slam-Siegen suchen und immer in der Weltspitze sind, in der Weltrangliste auch schon Nummer 1 waren, ob die es nun wirklich mal in ihrem Leben schaffen, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Oder ob das eben dabei bleibt, dass eben bei den Frauen mal die Nummer 45 ein Grand Slam-Turnier gewinnt und die Nummer 80, aber eben es genug Nummer 1-Spielerinnen gibt, die das nie schaffen.
Da spricht der Karolina Pliskova direkt an mit neuem Coach Sascha Bein. Ich kann übrigens die zwei Fragen von Sebastian beantworten. Dominik wird sein Level halten und Zverev wird das erste Grand Slam Turnier nicht gewinnen. Paul, auf wen schaust du ganz besonders?
Ja, ich halte es mal dagegen. Ich sage Zverev.
Das sagst du immer. So. Ja, nein, Zverev, nein.
Ja.
Zverev hat zweimal von einem unfucking believable favorable draw profitiert, sowohl in Australien als auch bei den US Open.
Stimmt. Aber er wird sich auch mal durchbeißen bei härteren Draws, sage ich. Und er wird 2021 eine große Rolle spielen, sofern auch diese ganzen Nebengeräusche und die belastenden Schlagzeilen neben dem Platz, sofern er die in den Griff bekommt, beziehungsweise er das weiter so ausblenden kann. Und ja, super spannend, das, was Sebastian gerade angesprochen hat, bei den Frauen finde ich ja einfach dann, also da kommen wirklich, glaube ich, großartige Duelle auf uns zu. Also Iga Świątek ja angesprochen, so wie die dominiert hat bei den French Open, wie die gespielt hat. Ich glaube, dass eine Canon sie wirklich herausfordern kann. Und aber auch natürlich Naomi Osaka, die war ja bei den French Open gar nicht dabei. Sowieso Osaka, Świątek, Cannon, Andreescu kommt zurück, Barty kommt wieder zurück. Also das sind spektakuläre Duelle und ich sehe Świątek und Osaka sehe ich da jetzt ein bisschen vorne, aber ich glaube Cannon, die wird schon auch immer wieder bei den Grand Slams vorne mit dabei sein. Also das ist hochinteressant und bei den Herren, ja, Thiem auch, ich bin ja ein großer Tsitsipas-Verehrer, Thiem und Tsitsipas traue ich richtig was zu, 2021 und natürlich Alexander Zverev traditionell auch. Und bei den jungen Wilden, da hätte ich als Geheimtipp, hätte ich natürlich so einen Carlos Alcaraz oder einen Musetti. Die werden jetzt 2021 noch nicht um Grand Slams mitspielen, aber die werden weiter in die Weltspitze vordringen. Und Jannik Sinner bin ich auch natürlich ganz gespannt, was der 2021 veranstaltet.
Da wird er 20 Jahre alt, der Jannik, erstaunlicherweise.
Ja, genau.
Ihr könnt euch zwei Sachen aufschreiben bei den Frauen. Das ist hier verbrieft, könnt ihr auch gerne drauf Geld setzen. Bei den Frauen wird Naomi Osaka dominieren, das Jahr, wenn sie fit bleibt. Und bei den Männern wird Daniil Medvedev, ich glaube, der ist reif, dass er ein Grand Slam-Turnier gewinnt. Und dann möchte ich gerne sehen, ob der Jubel, wenn Daniil Medvedev jemals ein Grand Slam-Turnier gewinnt, ob er dann gleich zurückhaltend jubelt, wie er das bei seinen Tausender-Triumphen gemacht hat oder jetzt auch bei den ATP-Finals. Er hat ja gesagt, das ist seine Masche. Sebastian war ja dabei. Und ich glaube, du warst auch dabei, Paul, in der abschließenden Pressekonferenz. Aber sollte er, keine Ahnung, die Australian Open schon gewinnen, ob er dann wieder komplett jubelfrei rausgeht, ist für mich, Ich weiß, ich bin so einfach gestrickt, aber eine der spannendsten Fragen des Tennisjahres 2021. Ha! Sebastian, vielen, vielen Dank. Paul, vielen, vielen Dank. Also guten Rutsch, everybody. Euch beiden natürlich ganz besonders. Und wir hören uns wieder 2021 mit ganz vielen Dailies und hoffentlich noch ein paar Big Shows.